Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer siebten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen. Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit der Sendereihe wollen wir den fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucherinnen rücken. Wir sprechen mit Produzentinnen, Importeuren, Händlerinnen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucherinnen über die Situation im fairen Handel. Dabei diskutieren wir wichtige Themen und Kontroversen. Und immer geht es auch um die Frage, was den fairen Handel ausmacht. Heute mit zwei Themen. Wir sprechen mit der grünen Stadträtin Julia Post sowie mit Kai Schäfer und Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum über das Thema nachhaltige Beschaffung bzw. nachhaltiger Einkauf der Stadt München. Anlass ist das Stadtratshearing Nachhaltige Beschaffung vom 3. Dezember. Dazu mehr in der zweiten Hälfte der Sendung. In der ersten Hälfte geht es heute um die Produzentinnen des fairen Handels und um die Frage, was bewirkt der faire Handel? Wir stellen einmal das Münchner Unternehmen Fair Afrique vor. Fair Afrique produziert als eines der ersten Unternehmen überhaupt Schokolade vom Kakaobaum bis zur fertig verpackten Tafel in Ghana. Und jetzt gleich hören wir einige Mitglieder von verschiedenen Kaffeekooperativen aus der Region Marcala in Honduras. Meine spanische Aussprache bitte ich jetzt schon zu entschuldigen und wünsche Ihnen trotzdem eine interessante Sendung. Was bewirkt der faire Handel bei den Produzentinnen? Das wollen wir Ihnen heute am Beispiel von Mitgliedern der Kooperativen Comsa, Raos und Combrifol aus Marcala zeigen. Dazu durften wir Videomaterial des Forum Fairer Handel verwenden. Marcala ist eine Region im Südwesten von Honduras und liegt im Hochland des Bezirks La Paz. Die Region ist bekannt für ihre Kaffeeproduktion. Die Kooperative Raos ist eine der Pioniere für Bio-Kaffee in Honduras. Gegründet wurde die Organisation im Jahre 1997. Durch die Zusammenarbeit mit der deutschen Fairhandelsorganisation GEPA erhielt die Kooperative die Chance, ihren Bio-Kaffee nach Europa zu verkaufen. Hören wir zunächst Evangelina Matute. Sie schildert, was sich durch den fairen Handel geändert hat. Die Kooperative hat ziemlich viel geändert. Sie haben uns mit Dach- und Hausreparaturen geholfen. Sie haben uns Darlehen gewährt und im Bargeld bezahlt. Das hat uns sehr geholfen, um unsere Höfe zu erhalten und um zu überleben. Uns hat der faire Handel sehr geholfen. Als nächstes hören wir Dilcia Bautista Reyes von der Kooperative Comsa, ebenfalls aus Marcala, in der sich 840 Kaffeebäuerinnen und Bauern zusammengeschlossen haben. Gegründet wurde die Kooperative 2001. Der Kaffee ist Fairtrade zertifiziert und bio. Dilcia Bautista Reyes ist vom fairen Handel überzeugt, denn er hat ihr und ihrer Familie ein höheres Einkommen verschafft. Die wichtigste Veränderung, die wir durch Fairtrade Marketing gesehen haben, ist, dass unser Kaffee auf internationaler Ebene einen höheren Wert hat. Das generiert mehr Einkommen für unsere Familie. Und das bildet eine Grundlage, auf der wir die Lebensqualität der Familie und unseren Hof verbessern können. Genauso sieht das Luis Rudolfo Penalba, ebenfalls von der Kooperative Comsa. Aber die Bäuerinnen und Bauern der Kooperative haben nicht nur mehr verdient.
Con pequeños productores que antes no tenían.
Kleine Produzenten hatten vorher kein angemessenes Einkommen und hatten Schwierigkeiten, vom Kaffee leben zu können. Das haben wir Stück für Stück verbessert. Jetzt haben wir Produzentinnen und Produzenten, die viel Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Aber auch viel Rücksicht auf ihre Familie, ihre Familienmitglieder, Kinder, Frauen und Jugendliche nehmen. Das ist Teil der Vorteile, die wir durch den fairen Handel erreicht haben. Auch Victor Contreras von der Kooperative Comsa sieht die Vorteile des fairen Handels. Neben dem höheren Einkommen sind es die verbesserten Bildungschancen für seine Familie, die ihn überzeugt haben. Eines der Dinge, die wir sehr an den Unternehmen des fairen Handels schätzen, ist, dass es eine sehr enge Verbindung zwischen uns Produzentinnen und Produzenten und den Verbraucherinnen und Verbrauchern gibt. Es gibt einen besseren wirtschaftlichen Austausch für uns, was aus vielen Gründen sehr günstig ist. Eines dieser Dinge ist, dass es uns als Produzentinnen und Produzenten ermöglicht, etwas mehr Geld zu verdienen. Gleichzeitig ermöglicht es uns einen besseren Zugang zu Bildung. Im Moment gehen meine Kinder auf eine bilinguale Schule, was von der Firma finanziert wird, die unseren Kaffee ankauft. Das ist sehr vorteilhaft für unsere Familie, für uns alle. Die Frage, was ihr an der Arbeit gefällt, beantwortet Evangelina Matute von der Kooperative Raos so. Was mir gefällt, ist, dass unsere Familie anders lebt. Wir haben dafür gearbeitet, anders leben zu können. In einer guten Umgebung, in der Natur, wo wir sorgsam mit unserer Arbeitskraft umgehen. Wir schützen die Wasserquellen und die Umwelt. Auch Victor Contreras von der Kooperative Comsa ist sehr zufrieden mit dem, was er tut. Die Arbeit, die wir auf dem Gebiet der ökologischen Produktion leisten, ist sehr zufriedenstellend. Da die Produkte, die wir den Familien und Verbrauchern anbieten in Bezug auf Ernährung und Energie, sehr hochwertig sind. Abgesehen davon hat die Arbeit einen Lernwert, der durch die Praxis entsteht. Wir erwerben viel Erfahrung und Wissen. Das macht unsere Produktion nachhaltig. Nachhaltig in der Einkommensgenerierung und in der Lebensmittelerzeugung. Unsere Produktion funktioniert unabhängig von externen Lieferungen. Die Kooperative Combrifol liegt ebenfalls in der Region Marcala in Honduras und baut fair gehandelten Kaffee an. Lorenza Nicolas von der Kooperative vergleicht ihre Tätigkeit für den fairen Handel heute mit der Arbeit, die sie zuvor gemacht hat. In meiner Familie war es so, ich habe in meiner Jugend hart gearbeitet, quasi als Tagelöhnerin für andere, um meinen Kindern Bildung zu ermöglichen, da ich selbst Hausfrau bin und keinen Beruf gelernt habe. Gott sei Dank wollte ich, dass es für meine Kinder anders wird. Alle haben eine Ausbildung und einen Beruf. Ich mache die Feldarbeit. Bis jetzt wohnen wir alle zusammen auf dem Grundstück mit meinem Sohn und meinen Enkeln. So haben wir uns als Familie organisiert. Zum Schluss geht es um die Frage, was ist für die Kaffeebäuerinnen und Bauern menschenwürdige Arbeit? Dilcia Bautista Reyes von der Kooperative Comsa. Für uns ist menschenwürdige Arbeit die, die uns hilft, unsere Familie zu unterstützen. Um alles Notwendige zu bezahlen, also die Gesundheit, die Bildung und die Ernährung unserer Familie. Der Hof stellt uns also das Notwendigste zur Verfügung. Wir haben vielleicht nicht viel Geld, aber wir haben es im Hof investiert, was uns in der Zukunft ein ruhigeres Leben und unseren Kindern eine gute Bildung ermöglichen wird. Damit unsere Kinder das, was wir jetzt haben, ausbauen, weiterentwickeln und internationalisieren können. Sowohl die Produkte als auch den Hof an sich. Auch Evangelina Matute von der Kooperative Raos weiß genau, was für sie menschenwürdige Arbeit ist. Die Anstrengung eines jeden Einzelnen ist es wert, da jeder seinen Beitrag leistet und sich anstrengt. Es ist würdevoll, daraus auch Nutzen zu ziehen, damit wir und unsere Kinder davon profitieren. Victor Contreras von der Kooperative Comsa sagt, dass seine Arbeit die Bedürfnisse seiner Familie befriedigt. Aber nicht nur das, der faire Handel ermöglicht ihnen ein gutes Leben.
Para nosotros en la familia es,
Für uns in der Familie bedeutet, menschenwürdig, nachhaltig sein zu können und unsere eigenen Lebensmittel zu produzieren. Einen Raum zu schaffen, in dem alles in Harmonie ausgeführt werden kann, macht es möglich, würdevoll zu leben. Da unsere Arbeit es ermöglicht, unsere Bedürfnisse innerhalb der Gegebenheiten zu befriedigen. Es freut uns, genug zu haben, um unsere Kosten zu decken und gewissermaßen sehr ruhig und gesund leben zu können. Auch Lorenza Nicolas von der Kooperative Combrifol schaut zurück auf die Arbeit, die sie vor dem Kaffeeanbau hatte.
Trabajo digno es en lo personal.
Menschenwürdige Arbeit ist für mich persönlich eine gute Produktion, eine gute Ernte und ein guter Verkaufspreis, den ich bekomme. Ich arbeite nicht mehr von 7 bis 15 Uhr für Geschäftsleute. Meine Arbeit war Ausbeutung. Wohingegen meine Arbeit jetzt menschenwürdig ist, da aus dem Kaffee das Einkommen für mich und meine Familie kommt. Soweit die Ausschnitte aus den kleinen Videos, die uns dankenswerterweise das Forum Fairer Handel zur Verfügung gestellt hat. Viel gibt es dem eigentlich nicht hinzuzufügen, als dass der faire Handel wirkt. Schlicht und einfach. Mein nicht vorhandenes Spanisch bitte ich zu entschuldigen. Die Videos und viele weitere Informationen zum fairen Handel finden Sie auf der Seite des Forum Fairer Handel www.forum-fairer-handel.de.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir stellen als nächstes das Münchner Unternehmen Fair Afrique vor. Auf der Internetseite von Fair Afrique steht, wir sind Fair Afrique, ein deutsch-ghanaisches Social Business, das die Schokoladenwelt revolutioniert. Wir baten Miranda Brehm, Mitarbeiterin bei Fair Afrique, uns zu erläutern, was das Revolutionäre an dem Unternehmen ist.
Also die Schokoladentafeln werden in unserer solarbetriebenen Fabrik in Ghana hergestellt. Die gesamte Produktion findet dann von der Kakaobohne bis zur fertig verpackten Schokolade in Ghana statt. Das heißt, die komplette Wertschöpfung wird auch dahin verlagert. Und das ist das Besondere an Fairfreak und das ist leider nicht der Normalfall.
Da konnte ich auch auf eurer Seite lesen, 70% des weltweiten Kakaos stammen aus Afrika. Weniger als 1% der weltweiten Schokolade wurden in Afrika produziert. Woher kommt denn dieses Missverhältnis? Es ist ja wirklich ein krasses Missverhältnis.
Ja, in unserem aktuellen Wirtschaftssystem ist es so, dass große Firmen aus dem globalen Norden sich an den Rohstoffen Afrikas bereichern und die Weiterverarbeitung und somit auch die Wertschöpfung dann im globalen Norden stattfindet. Leider ist es immer noch für Unternehmen billiger, Rohstoffe wie Kakao aus Ländern Afrikas zu exportieren und dann im globalen Norden herzustellen oder weiterzuverarbeiten. Das sind einfach neokoloniale Strukturen, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben. Und diejenigen, die darunter leiden, sind die Menschen am Ursprung der Wertschöpfungskette. Sie erhalten dann den kleinsten Lohn für ihre Arbeit und es werden keine Chancen geschaffen, aus solchen Strukturen herauszukommen.
Und bei Fair Afrique läuft es eben anders. Da werden die Rohstoffe in Ghana weiterverarbeitet, also vor allem der Kakao. Kannst du uns die Produktionsschritte und überhaupt die gesamte Lieferkette mal schildern, also von der Rohstoffgewinnung bis hin zu den Konsumentinnen? Wer ist da alles beteiligt daran und welche Produkte verwendet Fair Afrique neben dem Kakao noch und woher kommen die?
Also wir bekommen die Kakaobohnen von unserer Partnerinitiative Yara Glover. Da arbeiten wir seit 2017 mit ungefähr 861 FarmerInnen zusammen, die dann unsere Kakaobohnen ernten. Und Schokomag, das ist ein Unternehmen, welches Kakaobohnen weiterverarbeitet, stellt aus dem Bohnen die Kakaomasse und Kakaobutter her. Und beides wird dann in unserer Fabrik mit den restlichen Zutaten, wie zum Beispiel jetzt Zucker, vermischt und konchiert für mehrere Stunden. Und zum Schluss wird dann die fertige Schokoladenmasse in die Form gegossen und gekühlt und dann sind sie eigentlich auch schon fertig für den Transport nach Deutschland. Die zusätzlichen Inhaltsstoffe wie Fleur de Sel zum Beispiel, also Meersalz, das kommt aus Südafrika. Das Tigernusspulver beziehen wir aus dem Niger. Der Zucker kommt aus dem Mosambik. Also wir versuchen einfach so gut es geht, lokale Zutaten zu beziehen. Wir haben jetzt auch eine neue Tafel auf den Markt gebracht. Die hat einen Kakaoanteil von 57% mit Baobab und Moringa. Und das sind halt auch so lokale Superfoods. Da versuchen wir einfach, die lokalen Zutaten nochmal hervorzuheben.
Und jetzt hast du gesagt, nachdem das alles fertig gemacht wird in der Fabrik, wird es auch schon geliefert und wird wahrscheinlich per Schiff transportiert, vermute ich jetzt einfach mal oder gehe ich mal von aus. Und dann geht es in die Läden. Welche Zwischenschritte gibt es da noch und in welchen Läden findet man dann die Fair Afrique Schokolade?
Also mit dem Schiff werden die Schokoladentafeln nach Hamburg gefrachtet und dann nach München zu uns transportiert. Unser Lager steht eben in München und wir schicken die Schokoladentafeln dann in 17 verschiedene Länder mittlerweile. In Deutschland werden die in Unverpacktläden verkauft, in Bioläden, in Weltläden, auch in ein paar Großhändler. Also wir verkaufen die Schokoladen auch an ein paar GroßhändlerInnen. Das heißt, in ein paar Supermärkten steht unsere Schokolade auch.
Jetzt machen wir doch einfach mal Werbung. Wenn ich jetzt in München, ich wohne ja in München, ich möchte jetzt gerne eine Fair Afrique Schokolade kaufen. Wo muss ich denn hin?
Also unsere Schokolade findet man in München in einigen Edekas, wie zum Beispiel den Edeka in Thalkirchen oder der Edeka in der Fürstenriederstraße. Aber auch einige Cafés bieten unsere Schokolade an, wie das Coffee Mamas oder das Café über den Tellerrand. In Unverpacktläden und Weltläden sind wir auf jeden Fall auch noch erhältlich und in einigen Bioläden wie Kadenzläden. Dann Servus Resi ist in Unverpacktladen in der Kisslerhofstraße. Im Onkel Emma sind wir auch noch da.
Also wer noch ein kleines Geschenk braucht, kann sich ja mal überlegen, dort vorbeizuschauen. Schau mal wieder zurück nach Ghana oder schauen nach Ghana. Was bietet denn Fair Afrique den Produzentinnen und Arbeiterinnen? Was kommt da an Lohn zusammen? Was ist im Vergleich zu den herkömmlichen Lohnniveau? Was ist da anders? Welche Leistungen bietet Fair Afrique?
Also die FarmerInnen erhalten von Yara Glover einen fairen Lohn und zusätzlich noch Schulungen für den Bioanbau. Und durch den biologischen Anbau ist die Ernte höher, da die Bäume mehr Früchte tragen. Und somit profitieren dann die FarmerInnen sogar davon und erhalten einen höheren Ertrag. Und pro Tonne Kakao zahlen wir dann eine Kakaoprämie, die $600 hoch ist. Und das ist die höchste Kakaoprämie in Westafrika. Das Einstiegsgehalt der Mitarbeiterinnen in der Fabrik ist 4-mal so hoch wie der ghanaische Mindestlohn. Und die bekommen eine Krankenversicherung für die ganze Familie, eine betriebliche Rentenvorsorge, Schulungen. Es gibt ein flexibles Arbeitszeitmodell für die Erziehenden, wenn sie Kinder bekommen. Es wird gerade auch eine Kantine gebaut, in der warme Biomahlzeiten angeboten werden sollen. Und die Zutaten kommen dann alle aus den Farmen, die in der Umgebung liegen. Zu Fair Afrique gehört noch eine Schokolaterieschule, in der Pralinen und schokolierte Früchte von Hand hergestellt werden. Und für die Schokolatiers und Schokolatiers werden Ausbildungsplätze geschaffen und feste Arbeitsplätze. Also wir suchen immer einen Weg, wie wir den Menschen Perspektiven geben können und sie finanziell unterstützen können.
Also Produzentinnen und Arbeiterinnen von Fair Afrique stehen besser da als jetzt die in Anführungsstrichen normalen Arbeiterinnen und normalen Produzentinnen in der Region. Jetzt, welche Auswirkungen hat denn das Wirtschaften von Fair Afrique für die Stadt Suchum und für die Region? Ja, welche Vorteile bringt das dann auch zusätzlich mit sich?
Also Suchum liegt in einer sehr ländlichen Gegend, in der vor allem nur Landwirtschaft betrieben wird. Und deswegen werden dort keine Unternehmen gegründet. Und die jungen Menschen, die dort wohnen, gehen dann lieber in die Großstädte. Also Landflucht ist ein enorm präsentes Thema dort. Eine Statistik der Weltbank hat dann gezeigt, dass es für jeden Job, der für die Weiterverarbeitung von Agrarprodukten geschaffen wird, 2,8 weitere Jobs in Zulieferbetrieben entstehen. Das heißt dann für uns, dass wir mit unserer Produktion vor Ort auch irgendwie neue Menschen anziehen für verschiedene Dienstleistungen, die wir benötigen. Wie zum Beispiel jetzt einfach gesehen die Kartons, in denen die Schokolade transportiert wird. Also wir ziehen neue Dienstleister an vor Ort nach Suchum. Es entstehen in der Fabrik mittelständische Arbeitsplätze. Wir unterstützen einfach den Aufbau von lokalen Wirtschaftsstrukturen.
Kommen wir mal zum fairen Handel allgemein. Der klassische faire Handel setzt ja vor allem auf die Zusammenarbeit mit KleinbäuerInnen. Fair Afrique sagt nun, auch das mehr oder weniger von der Internetseite von euch, mittel- und langfristig sei das keine Lösung, weil die KleinbäuerInnen zwar im fairen Handel etwas besser bezahlt würden, aber trotzdem in der Armutsfalle säßen und da auch nicht rauskommen. Und jetzt Zitat, echter Wandel kann nur passieren, wenn Menschen sich von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft wegbewegen. Schreibt ihr auf eurer Seite. Aber Fair Afrique arbeitet auch genauso mit KleinbäuerInnen zusammen. Was ist da der große Unterschied?
Also die Arbeit von den FarmerInnen ist natürlich der Grundstein dafür, dass die Schokolade hergestellt werden kann. Wir versuchen, die FarmerInnen so gut wie möglich zu unterstützen und ihnen weitere Perspektiven zu geben. Es geht uns dann eher darum, dass Chancen überhaupt gegeben werden und sie nicht in den festgefahrenen Strukturen verbleiben müssen. Durch die zusätzliche Prämie können die FarmerInnen zum Beispiel ihren Kindern einen Bildungsweg ermöglichen und sich selbst sogar etwas aufbauen und ihr Einkommen diversifizieren. Einer der Bauern, er heißt Steven, er hat dank der zusätzlichen Prämie einen Drogerieladen eröffnen können und konnte seine Tochter ihr Studium finanzieren. Also wir möchten sie ermutigen oder aufzeigen, dass es auch andere Wege geben kann.
Ist das auch eine Kritik von Fair Afrique am klassischen fairen Handel?
Der Unterschied ist einfach, dass wir von Fair Afrique andere Wege aufzeigen möchten und nicht diese festgefahrenen Strukturen weiterhin unterstützen möchten. Die Fairtrade-Unternehmen haben einfach einen anderen Ansatz. Also es ist auch ein sozialer Impact da, aber auf eine andere Art und Weise, wie sie es angehen möchten.
Ist es ein Alleinstellungsmerkmal von Fair Afrique, ein Fairhandelsprodukt dort zu produzieren, wo auch der Rohstoff gewonnen wird? Oder gibt es inzwischen, vielleicht seid ihr ja ein Vorbild, auch andere Produkte aus dem fairen Handel, bei denen so verfahren wird, wie es Fair Afrique macht?
In der Schokoladenbranche sind wir die Ersten, aber was andere Produkte betrifft, gibt es immer mehr, die sich auch dafür entscheiden, denselben Weg wie wir zu gehen. Es gibt einige Kaffeeunternehmen, die ihre Kaffeebohnen nach demselben Prinzip wie wir in zum Beispiel Äthiopien direkt rösten und weiter Kaffee verarbeiten. Oder es gibt auch einige HerstellerInnen von Klamotten wie Kipipio, da findet die komplette Produktion in Tansania oder Kenia statt, also im Ursprungsland der Baumwolle dann. Und hoffentlich kommen dann auch viele weitere Fair Chain-Unternehmen dazu.
Also ihr als Vorreiter und ein Beispiel, das vielleicht dann auch Schule macht und vielleicht wird das ja irgendwann langfristig den fairen Handel völlig umkrempeln. Zum Schluss, wie groß ist die Produktpalette von Fair Afrique? Jetzt, wir kommen wieder hier nach Deutschland, nach München. Wie viel wird produziert? Und die letzte Frage hast du eigentlich schon beantwortet, aber du kannst es vielleicht noch mal ein paar Länder sagen. Liefert Fair Afrique nur nach Deutschland?
Wir haben aktuell 11 verschiedene Sorten, alle mit unterschiedlichem Kakaoanteil, vegan und auch mit Milch und bieten auch Kakaopulver an zum Verkauf. Die Tafeln werden nach Deutschland verschifft und von unserem Lager aus nach mittlerweile 17 Ländern versendet. Wir sind in Europa, zum Beispiel jetzt in Frankreich, der Schweiz, Slowenien, Italien, ja, auch zum Verkauf da. Wir haben dieses Jahr 10 Container importiert. Und in diesen wurden je 200.000 Tafeln transportiert. Also könnte man ungefähr sagen, dass 200.000 Tafeln monatlich nach Europa versendet werden von uns aus. In Ghana kann man unsere Schokolade zum Beispiel auch noch kaufen. Die sind jetzt noch nicht mit einberechnet.
Vielleicht noch zum Schluss. Steigen eure Umsätze? Produziert ihr immer mehr Schokolade oder stagniert das jetzt gerade auch vielleicht wegen Corona? Wie schaut es damit aus?
Also zu Corona-Zeiten war das nochmal ein bisschen anders. Ich sage jetzt mal, zu Corona-Zeiten sind wir noch gar nicht frei, aber als es noch sehr neu war, da hatten wir selber Probleme bei der Produktion durch Lieferengpässe. Aber als es dann wieder sich einigermaßen normalisiert hatte und die Produktion wieder möglich, da haben wir jetzt auf dem aktuellen Stand keine Einbuße, also es sind immer mehr Umsätze, mehr Verkäufe, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit und darüber freuen wir uns natürlich.
Soweit Miranda Brehm, Mitarbeiterin bei Fair Afrique. Mehr Info unter fairafrique.com.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir kommen zum Thema nachhaltige Beschaffung bzw. nachhaltiger Einkauf der Stadt München. Zunächst einige Beispiele. München war nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die im Jahr 2002 einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Es folgte im Jahr 2006 ein Beschluss, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau stammen. Seit 2014 kauft das Referat für Bildung und Sport der Stadt nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel. Auch bei Natursteinen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika wird ein Zertifikat von einem unabhängigen Dritten verlangt, um Kinderarbeit auszuschließen. Und seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 dürfen auf kommunalen Friedhöfen in München nur Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Dazu müssen Zertifikate vorgelegt werden, aber noch immer werden auch Eigenerklärungen der Steinmetze akzeptiert, die nur schwer zu überprüfen sind. Soweit einige Produkte, die die Stadt unter Beachtung sozialer Kriterien einkauft. Es gibt auch noch einige andere wie Papier oder Holz, die nachhaltig oder in Teilen nachhaltig beschafft werden. Aber da geht sicher noch mehr. Deswegen, und um sich über den Stand der Dinge beim Thema nachhaltige Beschaffung zu informieren, fand am 3. Dezember 2021 das Stadtratshearing Nachhaltige Beschaffung mit über 130 Teilnehmerinnen statt. Zum Thema sprachen unter anderem Christine Kugler, städtische Referentin für Klima- und Umweltschutz, André Siedenberg, Rechtsanwalt für Vergaberecht und Berater der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt und Ute Merkel aus der Kommunalabteilung des Bayerischen Innenministeriums. Spannend waren auch die Ausführungen von Christoph Skridland. Er ist der Leiter der Vergabestelle 1 der Stadt. Er schilderte seine Erfahrungen aus der Praxis. Einige Tage nach dem Hearing haben wir mit der grünen Stadträtin Julia Post sowie mit Kai Schäfer und Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum über das Thema nachhaltige Beschaffung bzw. nachhaltiger Einkauf der Stadt München gesprochen. Zunächst definiert Raphael Thalhammer den Begriff nachhaltige Beschaffung.
Ja, unter nachhaltiger Beschaffung verstehen wir, wenn die öffentliche Hand, also die Kommunen, die Länder oder der Bund, Ausschreibungen sozusagen vergibt und da Aufträge dann an zum Beispiel Unternehmen vergibt, dass da nicht nur Aspekte der Wirtschaftlichkeit bei der Auftragsvergabe herangezogen werden, sondern eben zum Beispiel auch ökologische oder soziale Aspekte sowohl in der Ausschreibung formuliert werden und dann eben bei der Entscheidungsfindung und der Auftragsvergabe dann eben auch berücksichtigt werden.
Und wo steht München beim Thema nachhaltige Beschaffung derzeit? Welche Produkte werden denn überhaupt schon nachhaltig beschafft und wo ist ein schwarzes Loch? Und ganz wichtig auch, von welchem Volumen sprechen wir da eigentlich? Also wie viel wird beschafft? Wenn ich da an das Stadtratshearing denke, so genau habe ich das da nicht erfahren können oder hatte den Eindruck, die Stadtverwaltung weiß das selber nicht recht so genau.
Also die Zahlen insgesamt sind schon recht deutlich und sind da. Insgesamt hat die Stadt 2020 für über 600 Millionen Euro eingekauft. Genau genommen sind es 435 Euro pro Münchner Bürgerin. Also das ist schon ein sehr großes Volumen. Zwei Bereiche stechen da besonders hervor. Das ist einmal die IT. Das sind 270 Millionen für jede Münchner Bürgerin ein Handy pro Jahr sozusagen. Und die Vergabestelle 1, das ist die größte Vergabestelle mit 285 Millionen, die beschafft im Prinzip alles, was die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, bis hin zum Auto, also für die Straßenreinigung etc.
Also ich dachte natürlich, was wird nachhaltig beschafft, nicht das Gesamtvolumen. Und da schaut es ja so irgendwie nicht so gut aus oder man weiß selber nicht so recht, was alles nachhaltig beschafft wird, oder täuscht da mein Eindruck?
Nee, genau, das ist natürlich ein großes Problem, dass man das jetzt volumenspezifisch, also auch Finanzvolumen und auch was die einzelnen Produkte angeht, nicht wirklich genau differenziert sagen kann. Also die wirkliche Erfassung, wie viel von, wie groß ist der Anteil, was wird nachhaltig beschafft, das ist bisher nicht im Monitoring drin.
Ich glaube, man muss es sehr differenziert sehen. Also es gibt ja Nachhaltigkeit überhaupt, ist ein sehr, sehr weites Feld. Und ich glaube, wir können schon als Stadt München insofern stolz sein. Wir haben schon sehr früh in den 90er Jahren auch mit nachhaltiger Beschaffung angefangen und waren damals auch wirklich in der Vorreiterrolle. Wir haben Mindestkriterien und K.O.-Kriterien in vielen Bereichen, wo wir einfach nicht drunter kommen. Gehen können. Also das betrifft beispielsweise die Beschaffung von Sportbällen, die nur noch Fairtrade passieren, Schnittblumen, Schokolade. Wir kaufen ausschließlich Recyclingpapier ein oder kaufen auch keine Natursteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Und ich glaube, das sind Punkte, die laufen schon sehr, sehr gut. Für mich ist aber, was jetzt auch schon angesprochen wurde, sozusagen der Punkt, wo jetzt sozusagen ein Update nötig ist und wo wir weitergehen müssen. Also wo wir so einen Überblick brauchen, wo wir noch mehr solcher Produktgruppen erfassen müssen und Mindestkriterien festlegen müssen. Und da haben wir in unseren modernen Zeiten, glaube ich, einiges aufzuholen, auch was die Digitalisierung wirklich dieser Daten und auch der Beschaffungsabläufe angeht.
Genau, also es ging um keine Produkte aus ausbeutischer Kinderarbeit, quergehandelte Blumen, keine Pflastersteine aus Kinderarbeit. Das ist ja alles schon seit vielen Jahren gang und gäbe. Kann man sagen, da hat sich in den letzten Jahren nur ganz wenig bewegt. Da war doch praktisch Stillstand, oder täuscht mich das?
Also nee. Wenn Sie mich als Grüne fragen, ja klar, während der Zeit der Großen Koalition ist da schon nicht viel weitergegangen, muss man ehrlich sagen. Ja.
Woran liegt das? Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das ja gesagt. Er hat aber jetzt andere Zahlen gesagt als du, Kai. Er hat nämlich von 500 Millionen jedes Jahr gesprochen, die München ausgibt. Eigentlich eine gewaltige Marktmacht, aber sie wird viel zu wenig genutzt, diese Marktmacht. Und was können da die Gründe sein? Wurde ja auch in dem Stadtratshearing ein paar Mal angesprochen.
Also zum einen wurde ja gerade schon gesagt, da geht es um den politischen Willen, dieses Thema sozusagen aufzugreifen und dann auch konsequent nachzuverfolgen und umzusetzen. Andererseits muss man auch sagen, ist das Thema wirklich einfach in den letzten, ja, sagen wir mal, 10, 15 Jahren erst groß geworden und in den großen Kommunen ist es nun mal so, dass die Mitarbeitenden da tatsächlich auch, naja, einfach sehr eingespannt sind. Es wurde bei dem Hearing jetzt auch nochmal deutlich, dass betont wurde, dass es einfach auf der einen Seite Expertise an einigen Stellen fehlt. Die Stadt hat da schon angefangen, Schulungsangebote anzubieten für Mitarbeitende in den Bedarfs- und Vergabestellen. Aber da ist natürlich noch Luft nach oben und natürlich braucht es auch mehr personelle Ressourcen. Also wenn man das Thema zum Beispiel mit einer Kompetenzstelle ordentlich intern sozusagen aufstellen möchte, dann muss da auch nochmal einfach mehr personelle Kapazitäten geschaffen werden. Und das große Thema, über das auch gesprochen wurde, ist das Thema Rechtssicherheit. Da eben viele Bereiche da jetzt einfach neu hinzukommen, neben den Produktbereichen, die du, Dietmar, auch vorher schon erwähnt hast, gibt es seitens der handelnden Personen eine gewisse Unsicherheit sozusagen, wie können wir tatsächlich diese komplexen Anforderungen, Vergaberecht ist ein sehr komplexer Bereich, tatsächlich so umsetzen, dass es auch rechtssicher ist. Und wir begrüßen es und hoffen sehr, dass München da eben auch mutig vorangeht und nicht nur die eigene Beschaffung sozusagen weiterentwickelt, sondern auch ein Vorbild und eine Vorreiterrolle einnimmt für die Region, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Metropolregion München oder auch gerne darüber hinaus Bayern und bundesweit.
Kann es nicht auch einfach auch daran liegen, dass natürlich jetzt gerade angesichts leerer Kassen auch die Verwaltung einfach sagt, na, wir nehmen einfach mal das billigste Produkt. Ob das dann wirklich sinnvoll ist, ist ja noch eine andere Frage.
Also die Frage sozusagen, wie teuer ist nachhaltiges Einkaufen im Vergleich zu, ich nenne es jetzt einfach mal konventionelles Einkaufen. Klar, also wenn nur auf den Preis geschaut wird, ist es in der Tat so, dass oft Produkte, die eben keine sozialen, keine ökologischen Standards haben, günstiger sind. Aber wenn wir andere Betrachtungen hinzuziehen, wie zum Beispiel Lebenszykluskosten, also wie lange hält ein Produkt, wie gut ist ein Produkt reparierbar, dann kann so ein nachhaltig produziertes Produkt, das eben gute Reparierbarkeit hat, auf die Dauer eher günstiger sogar sein. Also es ist nicht einfach so gesagt, Nachhaltigkeit gleich teuer. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Berechnung, also das quasi das, wie kriege ich sozusagen als Auftraggeber, als Stadt heraus, wo ist denn jetzt ein günstiges Produkt, die ist natürlich, wenn ich nur auf den Preis achte, viel, viel leichter umzusetzen, wie wenn ich bei einem Produkt erstmal gucken muss, wie lange kann ich dieses Produkt nutzen, wie gut kann ich es reparieren etc. Da muss ich auch nochmal auf die vorherige Frage drauf eingehen oder möchte ich nochmal, wieso wird die Marktmacht nicht genutzt? Es ist schon so, dass bei der Stadt eben die mit den Vergaben beauftragten Mitarbeiterinnen, die sind schon auch am Anschlag. Also dieses Abhandeln dieses Geschäfts, sage ich mal, Rechtssicherheit etc. Und um so eine Marktmacht da auch wirklich inhaltlich zu nutzen, dafür bräuchte es wirklich inhaltliches Personal. Das heißt, wir brauchen hier Personen, der Herr Thalhammer hat es ja auch schon angesprochen, die sich wirklich mit diesen Kriterien auskennen, die sich mit Siegeln auskennen etc. Und da denke ich, die Frage war, warum ist da die letzten Jahre nichts passiert? Ja, weil das nicht im Interesse der Politik war. Und wir hoffen sehr, dass sich da jetzt mit der seit anderthalb Jahren bestehenden neuen Regierung in München jetzt was ändert. Und dieses Hearing, das letzte Woche stattgefunden hat, ist ein sehr großer und auch sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Frage an die Politik. Wird der Stadtrat da tätig werden? Mehr Personal einstellen beispielsweise?
Wir sind ja sehr schnell tätig geworden, indem wir eben zum Beispiel dieses Hearing beantragt haben. Es ist ein sehr komplexes Thema, wo wir uns auch einfach mit dem Hearing mal einen Überblick verschaffen wollten, was wir jetzt hier auch gerade erörtern. Wie ist eigentlich der Status quo? Wo sind wir gut aufgestellt? Wo können wir uns verbessern? Und das ist für mich der erste Schritt davon, ausgehend werden wir jetzt auch das Hearing nachbereiten und weitere Schritte überlegen und dementsprechend auch Anträge stellen. Ich habe das natürlich auch sehr mit einem großen Ohr gehört, dass es da einfach auch viel Personalbedarf gibt. Das wurde auch anschaulich erläutert. Klar, all diese Kriterien, die man aufstellt, das muss irgendein Mensch auch überprüfen und bei den Ausschreibungen und Angeboten nachvollziehen und bearbeiten. Leider ist es auf der anderen Seite so, ich kann auch nicht weggucken. Ich bin selber auch Mitglied im Finanzausschuss. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Es ist am Ende bei vielen Missionen und Projekten, die wir gerade in der Stadt haben, eben eine Abwägung von Prioritäten. Aber für mich gehört nachhaltige Beschaffung auch bei unserem großen Thema und Mission Klimaschutz und Klimaneutralität hier in München auf jeden Fall dazu. Und ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass wir das in der Priorität sehr, sehr, sehr weit oben ansetzen.
Kai, du wolltest noch ergänzen?
Ja, also die Aussage freut mich natürlich sehr und wir versprechen Ihnen, Frau Post, natürlich auch, dass wir Ihnen ein bisschen auf die Finger schauen und Sie gegebenenfalls auch daran erinnern.
Denn, da bin ich mir sicher.
Jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja Herr Skritland gesagt, er hat genau eine Stelle in seiner Vergabestelle vergeben, eine Klimaschutzmanagerin, die sich mit solchen Fragen beschäftigt. Das ist natürlich völlig illusorisch, da eine vernünftige, nachhaltige Beschaffung aufzuziehen. Also eigentlich bleibt ja dem Stadtrat nichts anderes übrig, als da mehr Personal ranzuschaffen, oder?
Also ich muss noch eine, also nicht entschuldigen, aber ich muss noch ergänzen, es gibt im Referat für Klima- und Umweltschutz noch eine Stelle, für die nachhaltige Beschaffung eine Teilaufgabe ist, die sich insbesondere auch mit den Siegeln beschäftigt hat und die da in einem engen Austausch auch mit der Klimaschutzmanagerin in der Vergabestelle 1 ist. Also es gibt ein bisschen mehr, aber in der Tat, ja, da gebe ich dir recht, Dietmar, da braucht es schon ein bisschen mehr, weil ich meine, 600 Millionen, die müssen irgendwie gewuppt werden und wenn man die nachhaltig beleuchten will, beschaffen will, dann braucht es da mehr inhaltliche Unterstützung, ja.
Dem kann ich nur beipflichten. Das war für mich übrigens auch eine wertvolle Erkenntnis und auch mein Überblick über den Status quo zu erhalten. Wie ist die Personalsituation da? Ich will aber auch noch ein Beispiel bringen, wo man auch sieht, manchmal geht es vielleicht auch gar nicht darum, mehr Personal einzustellen oder mehr zu machen, sondern manchmal geht es vielleicht auch darum, weniger zu machen. Und da ein konkretes Beispiel, wenn zum Beispiel Möbel aussortiert werden, dann werden die in der Regel, auch wenn die noch gut sind, zum Beispiel weggeschmissen. Warum können die nicht an ein anderes Referat beispielsweise weitergegeben werden? Da gibt es auch aus der Zivilgesellschaft ganz tolle Initiativen, wo man das unkompliziert in Tools eintragen kann. Die holen das ab, die vermitteln das weiter. Das hat für mich dann wirklich auch nichts mehr mit einer Kostenfrage zu tun, sondern mit Einführung von entsprechenden Prozessen. Das ist einmal aufgesetzt und dann läuft es von alleine.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören gerade ein Gespräch zum Thema nachhaltige Beschaffung der Stadt München, das wir mit Kai Schäfer und Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum sowie mit der grünen Stadträtin Julia Poss geführt haben.
Vielleicht ganz kurz erklären wir doch einfach mal, was sind denn überhaupt ökologische und soziale Standards oder gendergerechte Standards, dass die Hörerinnen und Hörer auch mal erfahren, um was geht's da eigentlich, wo wird da nachgeschaut und unter welchen Aspekten wird ein Produkt genauer betrachtet? Was fällt euch da ein?
Ich kann da gerne ein paar Beispiele nennen. Also was auch in dem Hearing als Beispiele gebracht wurden, ist, dass wenn Fahrzeuge angeschafft werden, dann werden eben Punkte vergeben. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein reiner Benziner ist, dann waren es, glaube ich, 0 Punkte. Für ein Hybridauto gibt es schon mehr Punkte. Oder wenn es dann ein reines Elektroauto ist, gibt es noch mehr Punkte. Oder wenn man Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wo dann vielleicht irgendetwas auch per Fahrrad zugestellt wird, dann gibt es noch mehr Punkte. Ne? Das ist die Höchstzahl. Oder auch beim Beispiel mit den Möbeln, was wir auch schon hatten. Dort werden dann eben verschiedene Kriterien herangezogen, wie Kreislaufwirtschaft, kann es gut recycelt werden, dieses Produkt, wie langlebig ist das, aber auch so Fragen von, ja, wie gut ist es sozusagen für den Körper, ist ja auch für die Arbeitssituation der Angestellten. Also so, da gibt es noch viele verschiedene andere Kriterien, die dann auch mit reinfließen. Oder weil Sie auch Gender und Gleichstellung angesprochen haben, wenn wir Aufträge vergeben, dann kann da auch projektbezogenes Team vom Dienstleister sozusagen angeguckt werden, wie paritätisch ist dieses Team. Und ab einer gewissen Prozentzahl gibt es dann eben auch Punkte und die steigert sich dann mit einem jeweils höheren Frauenanteil.
Genau, und dazu gibt es natürlich dann auch noch die sozialen Standards, die wir jetzt als Nord-Süd-Forum zum Beispiel speziell im Blick haben. Viele der Hörerinnen und Hörer kennen die wahrscheinlich aus dem fairen Handel zum Beispiel auch oder die ILO-Kernarbeitsnormen. Da geht es um existenzsichernde Löhne, ArbeitnehmerInnenrechte wie die Vereinigungsfreiheit oder das Recht auf die Bildung von Gewerkschaften und eben dann Kollektivverhandlungen, das Vermeiden von massiven Überstunden, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz etc.
Also es ist eine ganze Menge an Kriterien, die da beachtet werden müssen. Da fällt mir natürlich sofort wieder ein, eine Stelle kann das never ever schaffen. Ich glaube, da sind sich alle einig. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, an welchen Stellschrauben denn gedreht werden müsste, dass nachhaltige Beschaffung stärker berücksichtigt wird. Da haben wir jetzt über die Stadt München geredet, aber vielleicht schauen wir auch noch auf den Freistaat. Was kann der denn ermöglichen? Was kann der Bund ermöglichen? Und was kann vielleicht auch die Europäische Union ermöglichen?
Das Vergaberecht ist hier in Deutschland föderal organisiert, das heißt, die jeweiligen Landesgesetze gelten und es gibt in Bayern eine andere Situation als in vielen anderen Bundesländern und die ist, dass sich das Land sozusagen nicht in die Vergabe der Kommunen einmischt. Also sie gibt nicht vor, hallo Kommunen, hier bayerische Kommunen, ihr müsst jetzt hier mehr Nachhaltigkeit beachten. Das kann anders sein, also ich meine, das hat natürlich alles ein Für und Wider, das muss man auch sehen, man muss da wirklich abwägen, ist es gut, wenn das Land das macht, ist es schlecht, an welchen Stellen ist es gut. Aber da wäre durchaus mal auch auf Landesebene natürlich eine Initiative gut, nachzuschauen und vielleicht auch mal mit den Kommunen, mit Städtetag etc. zu sprechen, welche Möglichkeiten könnte das Land hier bieten, welche Unterstützungsmöglichkeiten, was brauchen Kommunen seitens des Bayerischen Landes, damit sie hier besser aufgestellt sind. Was Bund und EU angeht, muss ich jetzt gestehen, bin ich tatsächlich auch überfragt. Ich glaube aber, dass auf Bundes- und europäischer Ebene doch auch in den letzten Jahren viel passiert ist. Aber die konkreten Schwierigkeiten der Umsetzung, die sind einfach auf lokaler Ebene. Ich glaube, der gesetzliche Rahmen ist insgesamt eigentlich geschaffen. Das haben wir auch beim Hearing gehört. Die Rechtssicherheit ist da. Die wichtigste Stellschraube ist halt tatsächlich, sind die Fragen, wie können wir das auf kommunaler Ebene umsetzen? Für München, aber auch für viele andere Kommunen die Frage, wie schaffen wir das, wie kriegen wir das hin mit dem Personal, das wir haben, beziehungsweise wo kriegen wir mehr Personal her, damit wir diese Anforderungen dann auch wirklich gerecht werden können.
Ich meine, sicher hat da die Kommune mehr zu tun, die kauft mehr ein als der Freistaat, vermute ich mal. Aber trotzdem hatte ich den Eindruck beim Hearing, die Kollegin vom Freistaat hieß Frau Merkel, glaube ich, die da war. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich bin da kein Experte, als würde sich der Freistaat da eher einen schlanken Fuß machen wollen und einfach die Kommunen machen lassen und sich nicht allzu sehr einmischen. Könnte da nicht der Freistaat noch ein bisschen aktiver werden? Oder habe ich das vielleicht falsch wahrgenommen?
Das ist genau mein Eindruck. Also, und ja, da gebe ich dir auch recht. Also macht sich einen schlanken Fuß. Gleichzeitig bietet es natürlich den Kommunen auch Freiheit. Also es ist, denke ich, man muss wirklich genau hinschauen sozusagen. Wünscht man sich, dass das Land hier aktiv ist in der gegenwärtigen Situation mit der gegenwärtigen Regierung? Oder könnte es vielleicht auch sein, dass ein Gesetz, das die gegenwärtige Regierung in diese Richtung verabschiedet, eher bremsend wirkt denn förderlich? Also ich denke, da ist es auch wirklich, muss man einfach auf die politischen Mehrheiten schauen und ob die jeweiligen politischen Mehrheiten diesen Prozess eher fördern oder bremsen wollen.
Ich denke, der Freistaat könnte auf jeden Fall den Kommunen sozusagen noch mehr Service anbieten, gerade was vielleicht auch Weiterbildung angeht. Und was auch im Nachgang zum Hearing viel bei mir aufgelaufen ist, ist so dieses Thema Vernetzung und Dialog. Und ich glaube, da könnte jetzt auch gerade kleineren Kommunen viel mehr Service angeboten werden. Bund und EU bin ich auch keine Expertin, aber was ich auch gerade zum Thema Rechtssicherheit da viel aus der Verwaltung höre, vielleicht ließen sich manche Abläufe auch noch verschlanken und es weniger überladen machen. Konkret für die Stadt ist, glaube ich, die Stellschraube auf jeden Fall, ja, Mittel zuschalten, es zu einer Priorität auch bei der Stadtspitze machen, Weiterbildungsangebote auch schaffen, denn was jetzt hier noch gar nicht erwähnt wurde, Direktbeschaffungen bis 5.000 Euro, die müssen ja gar nicht über diese Ausschreibungen getätigt werden und da gibt es auch eine Untersuchung, die zeigt, dass einfach auch einer der größten Erfolgsfaktoren für nachhaltige Beschaffung beim Individuum liegt. Und an dem Beispiel mit den Direktbeschaffungen verdeutlicht das auch nochmal, man muss einfach dann auch das in die Köpfe der Mitarbeitenden reinbekommen, dass sie sich da auch informieren und nachhaltig, fair, sozial, ökologisch einkaufen. Und da ist einfach auch ein Riesenhebel und ich glaube, den wird man eben auch nur durch Coaching und Weiterbildungsangebote schaffen.
Ja, ein Gedanken noch zu der Frage, was kann der Bund oder die europäische Ebene tun? Im Sommer diesen Jahres wurde ja das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet. Und ich möchte dann nur sozusagen diesem Trugschluss vorbeugen, dass man argumentieren könnte, jetzt gibt es ja so dieses Lieferkettengesetz und jetzt bräuchte es gar keine Anstrengungen im Bereich der nachhaltigen Beschaffung mehr. Dieses Lieferkettengesetz, so wie es jetzt in Deutschland verabschiedet wurde, hat viele, viele blinde Flecken, zählt zum Beispiel nur für Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl über 3000. Und insofern ist es wirklich so ein ganz niederer Mindeststandard im Endeffekt, der da formuliert und verabschiedet wurde bei der Beschaffung, bei der kommunalen Beschaffung. Da geht es natürlich produktbezogen ganz spezifisch mal hinzugucken und dann eben da Standards zu formulieren. Also das geht viel mehr in die Tiefe und in die Details, als es im Rahmen dieses Lieferkettengesetzes formuliert und aufgefangen werden kann. Dennoch wünschen wir uns natürlich, dass mit einem europäischen Lieferkettengesetz da auch nochmal nachgeschärft wird und es deutlich strengere Vorgaben da seitens des Gesetzgebers auch nochmal kommen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Im letzten Teil unseres Gesprächs mit der grünen Stadträtin Julia Post sowie mit Kai Schäfer und Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum zum Thema nachhaltige Beschaffung wollen wir dann noch wissen, wie schwierig es für kleinere Kommunen ist, nachhaltig einzukaufen. Im Vergleich zu einer Großstadt fehlen hier zumeist Expertise und Personalressourcen. Wäre es daher eine Option, dass München im Zusammenspiel mit anderen Kommunen aus der fairen Metropolregion München gemeinsam agiert? Dazu Raphael Thalhammer.
Es gibt verschiedene Metropolregionen, die faire Metropolregion Nürnberg oder Rhein-Main-Frankfurt, die intensiv zu diesem Thema arbeiten, gefördert tatsächlich auch mit Mitteln der Servicestelle Kommunen in der einen Welt, SKIW, also mit Bundesmitteln. In München, die Metropolregion München wurde jetzt im Sommer ausgezeichnet als faire Metropolregion und macht sich da auch auf den Weg. Insgesamt ist die Struktur der Metropolregion hier zum Beispiel im Vergleich zu der Nürnberger Metropolregion viel kleiner, so, also was da an Strukturen und Ressourcen da sind. Dennoch hoffen wir uns, dass da eben auch dieses Angebot der Servicestelle Kommunen eine Welt in Anspruch genommen wird. Die fördert eben diesen Bereich nachhaltige Beschaffungen in Kommunen. Und dass das in Anspruch genommen wird und da auch nochmal eben Kapazitäten aufgebaut werden, um Good-Practice-Beispiele, Erfahrungen, die zum Beispiel hier in München schon gesammelt wurden, weiterzugeben, zu teilen, aber auch um gemeinschaftlich mehrere Kommunen zusammen vorgehen zu können, zum Beispiel was eben diesen Bereich Markterkundung oder Innovationspartnerschaften mit Unternehmen dann angeht.
Vielleicht nochmal ganz konkret, wir haben es anfangs ja erwähnt, es gibt verschiedene Vorgaben, man kauft keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit, man schaut, dass die Blumen aus dem fairen Handel kommen, Pflastersteine schaut man genauer drauf, Papier schaut man genauer drauf, also Papier mit dem blauen Engel. Was gibt es denn noch oder was ist denn in der Mache, wo ist man denn schon ziemlich weit, dass die Hörerinnen und Hörer auch nochmal erfahren, was denn so als nächstes kommen könnte, woran arbeitet die Stadt?
Also vielleicht nochmal, wo sie relativ weit ist, ist Biostadt München, also in der Verpflegung in Kindertagesstätten. Da ist München wirklich gut aufgestellt und da könnte man natürlich auch weitergehen. Also eine Frage, die wir auch immer als Zivilgesellschaft formuliert haben, wie schaut es denn mit den Kantinen aus? Der Veggie Day, der wäre für uns kein Problem. Und quasi in diese Richtung einfach schauen, auch städtische Kantinen mit in die Pflicht, mit in die Biostadt München reinzutun. Da muss man einfach schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber das könnte ich mir gut vorstellen über dieses große und wichtige und tatsächlich alle Menschen betreffende Thema Ernährung, dem kommt niemand aus, da auch Sensibilität zu schaffen.
Und vielleicht als Ergänzung, was gerade in der Mache ist, das wurde auch im Hearing vorgestellt von der Referentin vom Klima- und Umweltschutzreferat, dass eben auch gerade das Thema Digitalisierung und Elektrogeräte, dass hier auch Kriterien geschaffen werden sollen und wurde ja schon angesprochen, dass das einfach auch ein großes Volumen in der Beschaffung ausmacht. Da ist das Referat eben auch gerade dran.
Aus meiner Perspektive noch ein Gedanke dazu. Wir erleben, dass eben durch dieses neu gegründete Referat für Klima und Umwelt und den Beschluss München klimaneutral tatsächlich in diesem Bereich ökologische Beschaffung und Klimaneutralität in der Beschaffung tatsächlich gerade sehr viel sich tut und da ganz viel passiert. Und deswegen aber auch nochmal quasi die Perspektive dazu, die sozialen Kriterien und sozialen Standards da nicht zu vergessen und Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlicher zu denken und nicht nur reduziert auf den sehr wichtigen, aber eben nicht alleinigen Bereich der ökologischen Beschaffung.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Verwaltung gesprochen und die Politik, was die machen muss. Müssen sich die Unternehmen auch umstellen in Zukunft?
Definitiv. Also das fand ich auch sehr interessant zu hören, dass bei den ganzen Ausschreibungen, die die Stadt tätigt, eigentlich viel zu wenig Angebote reinkommen. Und ich bin in sehr intensivem Austausch mit gemeinwohlorientierten Unternehmen, mit Social Startups. Und gerade die, die ja diese Kriterien erfüllen würden, weil sie das von ihrer DNA sozusagen her eh schon machen, die würden sich in der Regel ja häufig nach solchen Aufträgen eher die Hände lecken. Und da möchte ich an alle, die zuhören, unbedingt auch den Appell starten, bewerbt euch auf diese Ausschreibungen, weil die Konkurrenz scheint nicht in jedem Feld so, so groß zu sein. Das fand ich für mich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Für die Unternehmen ist es aktuell wohl noch so, für die konventionellen, sage ich jetzt mal, es gibt nicht die Unternehmen, ist es eben so, dass die Auftragslage anscheinend so gut ist, dass man dann doch diese recht komplizierten, komplexen Ausschreibungen von der öffentlichen Hand vielleicht auch eher meidet, weil man sagt, es ist zu langwierig, zu zäh und vielleicht kommt auch zu wenig dabei rum. Da ist die Auftragslage einfach noch zu gut. Aber da bin ich mir sicher, muss ich in dem Sinne sagen, der Markt regelt das. Klimaschutz ist die Zukunft und da werden sich auch die konventionellen Unternehmen über kurz oder lang umstellen müssen.
Ich habe auch in Erinnerung, es hat ja, glaube ich, auch jemand gesagt, wahrscheinlich war es Herr Skridland, dass man bei manchen Ausschreibungen, die man gemacht hat, überhaupt keine Bewerbung bekommen hat. Das ist natürlich auch eine Katastrophe, wenn da nichts vorwärts geht. Vielleicht zum Schluss, Fazit. Das wäre jetzt so mein Fazit. Nachhaltige Beschaffung in München ist noch immer in der Nische, aber es gibt Ansätze zu einer positiveren Entwicklung. Richtig oder falsch?
Jein. Also Nische würde ich nicht sagen. Nische ist, ich glaube, wenn man sagt so Nische, Nische ist so 5%. So, und ich glaube, es ist mehr. Also es ist schon mehr da. Es ist bei vielen Produkten auch ein Teil nachhaltig drin. Also sozusagen, das ist ein Produkt zu einem Teil. Also es gibt, das hatte Frau Post ja schon gesagt, es gibt Mindeststandards. Beispiel Möbel, kein Tropenholz. So. Und damit ist dieses Produkt schon besser, auf jeden Fall nachhaltiger als ein Schreibtisch aus Tropenholz. Das heißt aber noch nicht, dass dieser Tisch wirklich nachhaltig ist. So, dass das Holz aus einem schonend bewirtschafteten Wald ist, etc. So, das heißt, insgesamt ist schon deutlich mehr da. Und da kommen wir, glaube ich, zu dieser Schwierigkeit, die ja auch am Anfang schon mal oder formuliert wurde. Wir wissen es nicht genau. Also es gibt keine wirklich belastbaren Daten, Zahlen, kein echtes Monitoring. Und das sehe ich auch als eine große und wichtige Stellschraube, die auch angegangen werden muss, damit wir wissen, worüber reden wir überhaupt. Wo sind denn quasi Produkte, bei denen wir merken, ups, da sind wir als Stadt aber noch hinten dran. Wo sind Produkte? Ah, da sind wir gut drauf. Und da sich dann eben auch vielleicht mit anderen Kommunen auszutauschen, um eben nicht auch immer das Rad neu erfinden zu müssen, sondern zu schauen, wo sind einfach auch erfolgreiche Möglichkeiten, die wir auch vielleicht kopieren können, damit wir da schneller vorankommen. Nische nein, positive Ansätze ja, aber natürlich auch bei diesem großen Volumen, diesen großen Menge, die angeschafft werden, auch noch viel Luft nach oben.
Mein Fazit jetzt im Nachgang auch zu dem Hearing am vergangenen Freitag ist, dass großes Interesse da ist. Es haben 130 Menschen an dem Hearing teilgenommen, ein sehr, sehr großer Teil davon aus der städtischen Verwaltung hier, der Stadt München. Das heißt, auch auf Seiten der Verwaltung gibt es wirklich viele engagierte Menschen, die das Thema voranbringen wollen und jetzt da sozusagen von politischer Seite auch wieder Offenheit und Interesse an diesem Thema besteht, bin ich doch optimistisch, dass auch wirklich was vorangebracht werden kann und dass sich da die Beschaffungspraxis in München gut weiterentwickeln kann.
Also bei der Frage zur Nische möchte ich mich Herrn Schäfer anschließen. Das würde ich definitiv verneinen, wenn man sich einfach die Zahlen anguckt. Also das ist ja auch, ich muss sagen, ich leide da oft in der Kommunalpolitik auch darunter, dass wir vielleicht irgendwo nicht zuständig sind oder irgendwo was nicht machen können. Und das ist ja wirklich mal ein Bereich, da können wir als Kommunalpolitik wirklich was gestalten und bewegen. Das ist wirklich unser Job. Und deshalb ist es für mich von dem Auftragsvolumen und alles, was wir da haben, definitiv keine Nische. Was ich für mich als Ausblick und Fazit vor allem mitnehme, ist, ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Dialog und Austausch auch zu dem Thema, regelmäßig mit der Verwaltung, mit den Unternehmen, die sich da auf den Weg machen wollen, mit der Zivilgesellschaft, aber auch vielleicht eine andere Kommunikation über das Thema, weil was ich schon erlebe, es ist irgendwie in so einer relativ geschlossenen Community, nachhaltige Beschaffung, weiß jeder Bescheid, aber ansonsten ist es doch ein recht sperriges und nicht so das sexy Thema, mit dem man vielleicht auch die Schlagzeilen in der Kommunalpresse macht. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch nochmal über die Kommunikation nachdenken, weil es ist eben ein großer Hebel, auch für die Transformation der Wirtschaft. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, wo wir auch sozial-ökologische Geschäftsmodelle hier aus der Region stärken können. Und ich würde diesen Hebel in Zukunft gerne noch viel stärker betätigen.
Ist denn Ihr Koalitionspartner, die SPD, die SPD-Stadtratsfraktion, dem Ganzen auch so aufgeschlossen? Weil ich weiß, faire Handel, faire Beschaffung, nachhaltige Beschaffung, das ist immer hier in der Stadt ein grünes Thema eigentlich gewesen. Wie ist das mit dem Koalitionspartner?
Freut mich, dass Sie das so wahrnehmen, und ich glaube auch, da müssen wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das geht auch auf unseren ehemaligen dritten Bürgermeister Herr Monatseder vor allem zurück. Ich will mir jetzt überhaupt nicht anmaßen, für meinen Koalitionspartner zu sprechen, aber was ich sagen kann, ist, dass wir diesen Antrag zum Hearing zum Beispiel auch gemeinsam gestellt haben. Fraktionsübergreifend waren aus, ich glaube, allen demokratischen Fraktionen auch Stadträtinnen und Stadträte anwesend bei dem Hearing. Da habe ich ein großes Interesse gemerkt. Und wir sind ein sozial-ökologisches Regierungsbündnis hier in München. Und das ist ein sozial-ökologisches Thema. Und da weiß ich meinen Koalitionspartner definitiv an meiner Seite.
Der SPD-Stadtrat Andreas Schuster war ja auch anwesend, hat sich ja auch zu Wort gemeldet und eine Frage gestellt. Dann vielleicht noch ein Wort zum Auftragsvolumen. Also es ist keine Nische, habe ich jetzt erfahren dürfen, die nachhaltige Beschaffung. Aber das war ja auch Thema in dem Hearing. Es wurde nachgefragt, wie groß ist das Volumen? Und eigentlich gibt es keine richtig konkreten Zahlen dafür. Ich glaube, sie werden auch nicht erstellt, so wie ich das aus dem Hearing mitgenommen habe. Müsste man da nicht ein bisschen genauer arbeiten und sagen, so schaut's aus, oder ist das so schwierig festzulegen?
Also genau das ist das, was wir fordern mit einem zukünftig besseren Monitoring der nachhaltigen Beschaffung. Also das ist ganz klar. Und da wurde aber auch im Hearing schon ein wichtiger Schritt formuliert, und da wurde auch seitens des Direktoriums gesagt, okay, das nehmen wir mit, das müssen wir besprechen. Es gab zwischen 2011 und 2016 regelmäßige Berichte bezüglich der nachhaltigen Beschaffung an den Stadtrat. Die wurden dann 2016 zu Zeiten der Großen Koalition eingestellt, und das wurde beim Hearing wieder formuliert. Wie sieht es aus? Wollen wir das nicht wieder aufnehmen, und das soll mitgenommen werden? Und ich gehe eigentlich schon fest daran auf, dass die, wie haben Sie es gerade so schön gesagt, die sozial-ökologische Regierung dieses auch wieder aufnehmen wird.
Wird sie?
Das haben wir, finde ich, meines Erachtens bei dem Hearing so beschlossen, ja. Also wie gesagt, das ist ja Beschlusslage, und wir fordern einfach ein, dass das in Zukunft auch wieder passiert. Also da müssen wir in dem Sinne gar keinen neuen Beschluss fassen.
Sagt die grüne Stadträtin Julia Post. Zu hören in der vergangenen halben Stunde waren zudem Kai Schäfer und Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. In der achten und letzten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen, Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels am Dienstag, den 28. Dezember um 17 Uhr, sprechen wir dann vor allem mit Verbraucherinnen, die den fairen Handel unterstützen, aber auch mit denen, die wenig damit anfangen können. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht es jetzt mit der Sendung Griechisches Haus. Viel Spaß damit.